Arbeiten, die beiden sich da hart. Aber Karacun kommt auch hier mit dem Puck raus. Und das ist die Entscheidung. Und Alex Karacun ist der Matchwinner für die Wild Wings. Alex Karacun ist der Mann des Spiels. Schwenningen geht ins Viertelfinale.
Und genau deshalb ist das Viertelfinale in den Penny DL Playoffs jetzt perfekt. Alle 8 Teams sind dabei und es heißt Showtime. Hier bei uns heute erstmal bei Magenta Sport in der Eishockey-Show. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen natürlich heute eine kleine Vorausschau wagen. Also wir besprechen 4 Serien mit 2 Menschen und euch da draußen. Und diese 2 Herren darf ich natürlich ganz gebührend vorstellen, denn sie sind Powerplay und Penalty Kill zugleich. Sie thematisieren, sie analysieren und manchmal fantasieren sie auch. Rick Goldmann und Basti Schwele. Schön, dass ihr da seid.
Sehr schön, grüße.
Ja, schön, dass wir da sind.
Ja. Dass ihr da sein dürft. Genau, irgendjemand hat es möglich gemacht.
Ja.
Seid ihr aufgeregt, Leute?
Total.
Die Fans sind, glaube ich, so langsam jetzt in Wallung gekommen. Erste Playoff-Runde vorbei. Wir können auch gleich noch über das reden, was schon war, weil das, was kommt, baut ja immer auf dem auf, was war, habe ich mal von einem schlauen Menschen gehört. Deshalb ein kleiner Rückblick, aber zunächst mal so ein bisschen die Vorfreude bei euch, dass die geilste Zeit da ist.
Es ist schon was Besonderes. Also ich finde immer noch, die erste Playoff-Runde, die stimmt einen gut ein, aber die Viertelfinals, auch dieses Best of Seven, das, dieser Gedanke, dass das einfach lange dauert, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Und ich muss sagen, ja, man freut sich immer am Anfang so, aber spätestens am 3., 4. Spiel, wo man weiß, was Serien oft ergeben und wo das Ganze dann auch wirklich hingeht und welche Geschichte die unterschiedlichen Stories, die Viertelfinals schreiben, das ist eigentlich das, was ich geil finde.
Ja, und das merkt man auch, finde ich, Basti, du warst ja jetzt auch mehrfach vor Ort, noch in der ersten Playoff-Runde, dieser Quickie, der ist ja irgendwie spannend, aber am Ende ist das ja auch so ein bisschen so ein Gamble, ne? Weil es so kurz ist, so schnell ist und am Ende muss nicht unbedingt die Mannschaft sich durchsetzen, die vielleicht in der 7er-Serie den Kopf vorne gehabt hätte. Ne?
Richtig. Das Ding fängt an und ist eigentlich schon wieder vorbei.
Ja.
Aber wie Rick auch sagt, das Ding macht halt Lust, weil es so eine kleine Playoff-Serie irgendwie zum Reinkommen ist. Und dann geht's halt richtig los. Und du weißt jetzt, okay, Best of Seven. Und eigentlich erwartest du ja immer, du willst ja in jeder Serie eigentlich eine 7er-Serie. Das ist das Beste. Am besten noch mit einer 3-1-Führung und die wird aufgeholt oder irgendwas, was sie in Deutschland ja ganz selten haben oder eigentlich noch nie hat. Ich glaube, einmal hatten wir es. Nee. 0-3 wurde noch nie aufgeholt, 3-1, ja. Aber weißt du, dieses ganz Besondere, was die Playoffs halt immer ausmachen können, und da hoffst du jedes Mal, wenn die Playoffs losgehen, hoffst du darauf, auf so eine mega Overtime. Ich meine, die DL2 hatte jetzt schon eine wahnsinnige, gestern mit 124 Minuten Spielzeit.
Oh ja,
das
Spiel,
ja. Oh ja, sowas ist, das ist halt der ultimative Thrill, den Eishockey einfach ausbaut, den hat keine andere Sportart.
Das stimmt.
Das stimmt. Ja. Und du siehst auch natürlich bei diesen, also in dieser ersten Playoff-Runde siehst du schon, wenn so Broken Plays sind, die dann Tore waren. Also jetzt gestern, glaube ich, waren von diesen, über die Hälfte waren so Broken Plays, wo irgendwo die Scheibe gelegen ist und einer haut drauf.
Also gestern hattest du bei Wolfsburg gegen Schwenningen, hattest du ein rausgespieltes Tor.
Genau, das meine ich damit. Genau. Der Rest war Broken Plays.
Genau.
Das ist natürlich dann so ein bisschen der Glücksfaktor mit dabei. Das hast du bei Best of Seven nimmer. Und das ist wirklich so, normalerweise gewinnt die beste Mannschaft. Oder die fitteste Mannschaft, wenn der Verletzte mit dazu kommt.
So ist es. Auf jeden Fall freuen wir uns auf Freude, Jubel, Tränen, Drama. Das sind die Playoffs, da ist alles drin. Und in dieser Sendung ist hoffentlich auch fast alles drin. Und wie immer kein Anspruch auf die Vollständigkeit. Aber einigermaßen geordnet soll es heute zugeben. Mir ist noch nicht ganz klar, wie es funktionieren soll. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass wir zu jedem Team eine Stimme haben, aus dem Verein, aus der Mannschaft jeweils. Und eure Einschätzung natürlich dann zu den jeweiligen Serien und den Mannschaften gerne hören wollen. Und wir haben auch was Tierisches heute wieder dabei, also die tierische KI, wenn man so will. Und die KI als solches wird orakelt, also es ist viel dabei. Vielleicht kann man davon was mitnehmen und manchmal ist es halt auch noch ein bisschen Quatsch.
Dass wir uns orakelmäßig dieses Jahr neu aufgestellt haben.
Das stimmt. Ja, es ist ein Novum heute.
Ja.
Ja. Auch in der schauspielerischen Leistung würde ich sagen, es ist ein Novum.
Ja. Das werden wir sehen. Aber bevor wir damit anfangen, lass doch mal sagen,
ich wollte dich fragen,
was bleibt denn hängen?
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe hier stehen, was ist denn hängen geblieben aus der Hauptrunde, Rick?
Ich wollte es ja von dir wissen, Sisch. Hast du 3 Punkte?
Ich bin ja nur der Fragensteller
und die Hemd Frage ist schon gestellt. Von ein paar Hauptrunden hängen geblieben.
Was hast du denn gegen mein Hemd?
Nee, gar nicht, das ist super.
Das ist super Style, sagt jeder mit seiner neumodischen Hose im Flatter-Look. Also.
Nee, das hast du gut gemacht.
Ja.
Also für mich ist hängen geblieben auf der einen Seite die Dominanz von Köln. Einerseits spielerisch, einerseits von den Punkten her, aber andererseits auch von den Fans und von der Stimmung. Dann ist hängen geblieben der Untergang von Dresden, das muss man so hart sagen, dass die so sang- und klanglos aus der letzter worden sind. Wir wissen ja nicht, ob sie die Liga verlassen. Ja. Aber gleichzeitig auch das Wintergame, das sie hervorragend ausgerichtet haben. Und das Letzte für mich, was hängen geblieben ist, weil es wirklich was Besonderes ist, finde ich, ist das Torhüter-Tor vom Strahli.
Stimmt, ja.
Also es ist schon was, da wo ich sage, so wenn ich jetzt an diese spezielle Saison denke, das ist schon sehr was Spezielles, das sind meine drei Punkte.
Das gab es tatsächlich noch nie.
Kann ja auch sein, dass wir da noch in 20 Jahren, also wir jetzt nicht mehr, also ich bin dann glaube ich raus, aber grundsätzlich, das war in raus ein paar Jahrzehnten.
Aber du machst doch mit.
Du bist noch da.
Monetechnisch bist du.
Du warst noch nie drin,
wollte ich sagen. Monetechnisch hat Heidi Klum gesagt, du kriegst halt kein Bild von dir. Vielleicht noch Umstyling, da sind sie jetzt gerade übrigens.
Okay, ja. Das ist aber im Nebenraum.
Das stimmt. Hast du noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist, Basti?
Ich hätte auch, das Torwart-Tor ist schon sowas, was ich hart abfeiere, weil es das eben noch nie gab. Und ja, das ist auch erstaunlich, dass es das in 32 Jahren DEL noch nie gab. Also es gab ja die Torwart-Tore, aber eben nie selber erzielt, sondern immer so als letzter berührt. Und das war schon was.
Genau. Deshalb reden wir irgendwann nochmal drüber, auch wenn du raus bist.
Ein ganz geiles Ding, ja, können wir auch. Ich bin echt gespannt, was hängen geblieben ist. Es ist schon diese Wahnsinnssaison der Kölner Haie ohne eine größere Schwäche da hängen zu haben, den Rekord egalisiert mit 116 Punkten aus einer 52er-Runde. Mhm. Das ist so bei mir drin. Und was ich auch noch drin habe, ist diese sehr, sehr seltsame Saison der Eisbären Berlin, die mir auch so hängt. Ich hatte die Eisbären relativ oft dieses Jahr und das war echt so, du hast die mal brutal stark gesehen und dann hast du dir gedacht, wer spielt jetzt da gerade unten? Wer ist da überhaupt noch dabei? Verletzungen hat jede Mannschaft. Ja, auch das darf man, glaube ich, sagen. Das wird immer so ein bisschen auf die Eisbären dieses Jahr. Natürlich sind da viele Verletzungen, aber auch andere Mannschaften hatten viele verletzt und das gehört
Tiefe
einfach dazu.
Glaube ich nicht. Auch die Länge und der Tiefe glaube ich nicht.
Ich glaube, es sind sechs Spieler, die diese 52 Spiele überhaupt nur bestritten haben. Das sagt schon was aus.
Es sind insgesamt über 200 Spiele, die verletzte Spieler bei Berlin verpasst haben.
Auch ein guter Fakt.
Jahr. Also das ist schon auch außergewöhnlich, was da immer los war.
Durchschnittlich vier.
Genau,
durchschnittlich. Und das sind ja nicht irgendwelche gewesen, sondern das sind fast ausschließlich erste und zweite Reihe Leute gewesen.
Genau. Aber deswegen, um das auch klein zu halten, auch andere Teams haben Verletzungssorgen gehabt und haben vielleicht auch nicht die Tiefe, die dann Berlin hat. Das ist auch was. Aber dass sie jetzt trotzdem noch auf Platz 6 einlaufen, finde ich doch erstaunlich durch einen Schlussspurt, den man ihnen, glaube ich, nicht mehr so zugetraut hätte. Und eigentlich, was willst du mit drei Punkten? Ich hätte jetzt zu jedem Team was, weil ich irgendwie...
Das machen wir ja noch.
Auch bei jedem Team irgendwie die Saison irgendwas... Genau.
Ja, die Zuschauer in Köln waren eine unfassbare Geschichte wieder. Ne? Dieses, muss man wirklich sagen, das hat mich auch beeindruckt, dass sie es nochmal geschafft haben, das wieder zu steigern. Und wird nicht weniger werden, glaube ich, mit der Art und Weise, wie sie die Hauptrunde gespielt haben.
Irgendwann ist voll.
Ist voll, aber es geht ja nochmal vom Euphorie-Level was on top. Ich als Rheinländer weiß das, glaube ich, da geht nochmal was. Und dementsprechend... Ist das einiges, was hängen geblieben ist. Man weiß dann immer erst, was von September bis jetzt am Ende so passiert ist an Geschichten. Viele vergisst man auch wieder. Aber jetzt ist ja das Entscheidende, wie gehen die Mannschaften in die Playoffs. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein, oder? In die erste Analyse und nehmen uns natürlich jede Serie einzeln vor und starten dann auch mal oben am Playoff-Baum, wenn man so will, nämlich mit der besten Mannschaft der Hauptrunde. Es klang ja gerade schon viel an, die Kölner Haie mit ihrer Rekordsaison und dann jetzt eben im Duell gegen die Wild Wings aus Schwenningen, die sich als letzte Mannschaft dann ja noch gegen Wolfsburg im finalen Spiel in der kurzen Best-of-Three-Serie qualifiziert haben. Wir hören zunächst mal die Stimmen aus der Mannschaft jeweils und dann könnt ihr darauf aufbauen und auch nochmal eure Einschätzung geben. Aber ich glaube, erstmal hören wir auf Seiten der Wild Wings Alex Karatschun, der durchaus, wie wir eben im Live-Call mit Kommentar Basti gehört haben, ein wichtiges Tor erzielt hat, sowieso in dieser Serie, glaube ich, 3 Treffer gemacht hat dann insgesamt. Und zuvor aber Köln startet mit The Legend himself, Mo Müller.
Ja, wir haben großen Respekt vor Schwenning. Wir wissen, wie schwer es auch gerade ist, in Schwenning zu spielen. Kleine Eisfläche, heiße Atmosphäre. Da müssen wir einen kühlen Kopf bewahren. Durch die ganze Serie eigentlich Schwenning eine sehr kampfstarke Mannschaft, die mit viel Leidenschaft spielen werden. Und wir müssen unser bestes Spiel bringen.
Das ist alles ist offen, wenn wir weiterhin unser Spiel spielen. Natürlich, Köln hat einen Lauf, aber wir haben jetzt 3 Spiele hinter uns. Köln hat eine längere Pause, kann beides Vor- und Nachteile haben. Wir müssen schauen, starten wir zu Hause? Oder?
Ihr startet zu Hause, ja.
Genau.
Es ist ungewöhnlich, aber es ist so.
Ja, also zu unseren Gunsten nochmal mit einem Heimspiel jetzt in die Serie. könnte dann schon gut werden, wenn wir vor allem zusammenhalten und einfach jeder weiß, was zu tun ist und wir unsere Identität der Wild Wings beibehalten.
Also verstecken ist nicht?
Nee, auf jeden Fall nicht, nach so einer Leistung nicht, ne.
Also Alex Karasch schon noch aufgepuppt mit den Emotionen von gestern nach dem Spiel und nach dem Sieg. Schätzt mal ein, also vielleicht können wir mit dem Außenseiter beginnen, macht das Sinn, würde ich sagen. Schwenning, also, die Herausforderer, so habe ich es ja gerade eben auch genannt.
Ich finde es schon mal tricky, dass diese Serie eben nicht mit Heimrecht für den Ersten beginnt. Das hat irgendwas an dieser Serie und das könnte...
Müssen wir kurz einordnen, weil die Arena, die Lanxess Arena in Köln, belegt ist aufgrund von Konzerten. Dementsprechend hat man das getauscht und es wäre dann so, dass Schwenningen beginnt, dann geht's abwechselnd, aber hinten raus, also wenn die Serie Spiel 6 und 7 erreichen sollte, dann hat der Kölner Hai hinten raus nochmal im Zweifel zwei Heimspiele Back-to-Back. So ist der Aufbau. Genau.
Vielleicht eins vorne rausgeschickt, also wenn ich mir das anschaue und auch die letzten Jahre anschaue, wir sprechen ja auch oft drüber, was entscheidend ist, dann sind es eigentlich immer die gleichen Faktoren, die für mich entscheidend sind, wenn man Meisterschaft gewinnen möchte. Das ist der Torhüter, also die Torhüterleistung, die Special Teams und eine Reihe, die heiß läuft. Ich glaube, du brauchst immer zwei Faktoren, wenn man sich die letzten Meisterschaften anschaut, die davon wirklich sehr gut funktionieren.
Okay.
Und wenn ich jetzt mal hergehe, und du hast ja gesagt gehabt, bei Schwenningen, sagen wir anfangen, bei denen nach der Olympiapause in diesen 11 Spielen haben sie 7 Siege geholt. Das heißt, die haben jetzt den Lauf, die haben jetzt die Möglichkeit des Schwungs, den aus der ersten Playoff-Runde weiterzunehmen, weil sie noch mehr Heimrecht haben. Ich glaube, Eriksson hat bewiesen, auch noch mal in dieser Serie und hinten raus, wie gut er ist. Ja, du hast mit Karacun wirklich einen Top-Torjäger, der über Jahre hinweg bewiesen hat, dass er stark ist. Wenn ich es allerdings vergleiche mit der Kölner Mannschaft, ohne jetzt gleich auf die Kölner Mannschaft einzugehen, die Tiefe insgesamt und auch die Kraft mit diesen vielen Spielen hinten raus, die ist mir in Schwenningen zu wenig im Vergleich zu Köln. Und dementsprechend glaube ich, dass der ganze Schwung da ist. Aber ohne auf Köln jetzt, machen wir gleich, einzugehen, glaube ich, dass es sehr schwierig wird.
Ja gut, aber das ist ja... logisch, man muss ja irgendwie die Kölner auch mit einbeziehen am Ende, wenn man wissen will, wie sehr kann Schwenningen dann auch Köln ein Stück weit ärgern. So habe ich es ja eben auch oder gestern im Interview versucht zu formulieren. Erstmal ja, muss man sagen, Basti, ein toller Erfolg für die Wild Wings. Dritte Mal in Serie unter Steve Walker jetzt auch in den Playoffs.
Ja. Zum dritten Mal überhaupt erst im Viertelfinale, darf man auch nicht vergessen. Ja. Also das ist nicht selbstverständlich für den Standort Schwenningen und deswegen auch schon wieder eigentlich was ganz Besonderes, wieder im Viertelfinale zu stehen.
Also wie viel ärgern kann das sein?
Ja, ich bin schon ein bisschen auf diesem, in Anführungszeichen, Heimrecht-Tausch, weil man kommt immer wieder drauf. Aber es ist so, weil es dir auch jeder Spieler bestätigt, diese kleine Eisfläche macht was aus. Ich glaube, Schwenningen ist auf dieser Eisfläche nicht nur zu Hause, sondern die Mannschaft ist ein bisschen gebaut für die kleine Eisfläche. Ich finde, die spielen im Vergleich zu Hause auswärts komplett unterschiedlich, weil die auch Spieler haben, und das ist gar nicht böse gemeint, die vielleicht nicht die schnellsten sind, die vielleicht auch nicht die mobilsten sind, sondern die für die kleine Eisfläche ausgerichtet sind. Und dadurch, dass die zu Hause anfangen und jetzt im Flow sind, haben sie vielleicht zu Hause durchaus eine Überraschungschance. Insgesamt ist die Mannschaft natürlich jetzt nicht so tief. Da sprechen wir auch von Qualitätsunterschieden, die DL natürlich hat, die sich in Punkten zeigt, die sich in Tabellenplätzen zeigt. Mhm. Aber ich glaube, Rick hat es auch angesprochen, Eriksson ist ein Faktor, kann ein brutaler Faktor sein. Der hat jetzt seine erste Serie überhaupt für Schwenningen gewonnen. Das war diese erste Playoff-Serie. Ich glaube, dass der da einiges draus zieht. Ich glaube auch, dass die so ein paar Stürmer haben, die vielleicht noch nicht so ganz angekommen sind, die aber so angedeutet haben, okay, da geht jetzt was. Mirko Höflin hat eine hervorragende erste Playoff-Runde gespielt. Sebastian Uvira war körperlich total da. Jetzt geht es noch gegen seinen Ex-Club Köln. Da ist er vielleicht noch mal ein bisschen aufgedrehter.
Noch mehr?
Ich glaube, noch mehr, ja. Ja. Und Alex Karacun ist halt schon in der Liga ein brutaler Faktor, finde ich. Und ich mag die Art und Weise, wie er spielt. Und ich glaube, dieses Overtime-Tor, da will ich sogar weggehen von diesem Tor, sondern anfangen, wie er niedergerungen wurde in der Ecke, auf den Knien liegend, weitergemacht hat, diesen Pass hoch zu den Verteidigern gebracht hat und sich dann, jetzt sehen wir es hier, danke, das Ding hier, diesen Zweikampf so spielt und jetzt weggeht aus der Ecke, sich löst und da wieder als Erster da ist und das Tor macht, das ist Playoff. Das ist so ein echt geiles Playoff-Tor, finde ich einfach.
Aber hast natürlich einen anderen Gegner, gell? Also jetzt sollten wir schon auch mal über Köln kurz
sprechen. Ich will sprechen.
Aber
will
es geht ja um den Weg.
Ich will ja über Stärken von Schwenningen auch sprechen, was die gefährlich macht. Alex Karatschon ist für mich ein verdammt gefährlicher Spieler.
Habe ich ja auch gesagt. Das sehe ich auch so. Allerdings, ob sich Schwenningen wirklich so gegen Köln durchsetzen kann, also...
Eben in der langen Serie ist das große Problem, aber wir haben schon rausgehört, also sie brauchen, glaube ich, einen brutal gut aufgelegten Eriksson. Das ist schon mal der erste Fakt, weil du ja gesagt hast, zwei von den dreien braucht man. Das aber eben auch gegen eine Mannschaft, die in diesem Jahr, in dieser Saison keine so wirklich offensichtlichen Schwächen gezeigt hat. Fragezeichen, Kölner Haie, wir haben den Punkterekord angesprochen. Ich habe mir das nochmal notiert, das sind ja unglaubliche Werte, ne, die man so vergessen hat, weil es automatisch immer so weiterlief in Köln. Du hast 26 Mal in Serie gepunktet, 21 Mal davon mit Siegen nach 60 Minuten, nur einmal mehr als drei Spiele in Folge verloren. Das war nach der Pause, wo so eine ganz kleine Schwächephase, wenn man sie denn suchen will, bei Köln reinkam.
9 DL-Rekord mit 16 Siegen in Folge.
Genau, das natürlich auch noch. Habe ich das richtig gesehen? Gibt es keine offensichtlichen Schwächen, die Gegner so auseinander sezieren können? Jetzt erstmal die Wild Wings in dem Moment.
Das ist die Schwäche. Dass es eben keine Schwächephase gegeben hat, in meinen Augen. Das ist aber die einzige, wirklich die einzige bei den Kölner Haien. Wenn ich drauf schaue, du hast es angesprochen.
Auch nicht die hinten haben, die kleine Durchstrecke nach
Olympia? Die haben mit absolutem Vorsprung gewonnen. Das heißt, hinten nach kann schon mal sein, dass man so ein bisschen laufen lässt. Der hat auch viel rotiert im Team. Du hast aber 29 Punkte mehr als im Vorjahr. Das heißt, die Mannschaft hat sich wirklich verstärkt. Du hast die meisten Tore, du hast das beste Powerplay. Du hast drei super offensive Pärchen. Du hast defensive Spieler im Sturm. Du hast Härte im Sturm und in der Verteidigung. Mhm. Wenn ich mir das anschaue, du hast die beste Schussumfangquote kombiniert gehabt. Du hast mit Juvonen den Unterschied für mich, warum Köln dieses Jahr Erster ist. Ohne Frage. Du hast das Scoring wirklich
Spieler des Jahres geworden, ne?
Du hast das Scoring auf vielen Schultern, so, und jetzt kommt's. Alles das ist eigentlich schon perfekt gelaufen. Und das jetzt zu halten, ist die Herausforderung. Du hast keine wirkliche Schwächephase gehabt, da hinten raus, so ein bisschen, wenn man es reinmachen möchte. Du hast jetzt viele Spieler, du hast viele Rotationen, und das ist so ein bisschen die Frage. Bringt es Unruhe rein, macht es den Schwung raus? Für mich sind die Kölner Haie das komplette Paket für die Meisterschaft, und die können sich eigentlich nur selbst rausbringen.
Weißt du, was ein Fakt für mich ist? Auch dieses Ungewohnte, dass die jetzt praktisch nur 8 Spiele hatten nach einer langen Pause und jetzt wieder eine Pause hatten. Auch das ist ungewohnt für eine Mannschaft. Ob du da in den Flow wieder reinkommst, ich fand diese Phase sehr kurz.
Ja.
Dazwischen mit diesen nur 8 Spielen nach der Olympiapause, dann hast du wieder eine lange Pause.
Ist für mich ja was für Köln spricht. Aber wenn ich schon zum Fazit komme, glaube ich, so wie du es vorher gesagt hast, Schwenningen ist für mich der Außenseiter, weil die Qualität und die Tiefe bei Köln viel stärker ist. Sie bräuchten einen überragenden Eriksson und einen brutalen Überraschungsmoment, so wie sie am Anfang des Heimspiels haben, dass sie da reinkommen. Und die Kölner müssten aber von sich aus wirklich von der Rolle sein. Für mich ist Köln in dieser Serie der absolut klare Favorit. Alleine schon wegen dem Kraftfaktor. Das spricht für mich dafür, dass die Kölner jetzt mehr Power haben. Deshalb für mich Köln in dieser Serie.
Herr Schwele? Bitte votieren Sie jetzt.
Ich meine, wenn der Erste gegen den Neunten spielt, da braucht man auch nicht über Favoriten.
Trotzdem müssen wir offiziell sprechen. Die Kelle
sehen. Ja, die kommen. Ja, die
kommen. Heiligen drei Ks.
Ja.
Kelle, Katze, KI.
Ja.
Ja. Die jetzt kommen.
Stimmt.
KIC bei dir. Das sind dann 4. Ja? 4K. Egal. Soll ich es auch noch ausformulieren oder nicht?
Gerne.
Doch.
Ja, wir wollen nicht sprechen. Ja.
Ich finde
wir brauchen einen Input.
Die haben eine gute Rotation. Die haben, ich meine, da rotieren Nationalspieler rein und raus bei den Kölner Haien.
Findest du das gut?
Oder
ist das unruhig? Du sagst, sie haben eine gute Rotation. Das ist für mich eine Frage.
Das kommt immer darauf an, ich glaube, wie du das als Trainer moderierst. Ich glaube, kann kaum einer so gut wie Kari Jalonen, weil nur er stand mit jedem Team, das er bislang trainiert hat, in den großen europäischen Ligen und noch drüber, immer im Finale. Also das ist natürlich auch, der muss es schon können.
Er geht auch, das ist auch noch so eine Story.
Er geht eigene
Moritz
Wege.
Müller, weiß man nicht, wie es weitergeht, könnte auch noch eine extra Story geben.
Ja, das ist
geben.
Natürlich von der Emotion her auch ein brutales Ding von Mo. Keine Frage. Das ist ein ganz großes Ding. Wir wissen auch, wie Köln nach so einem Titel lechzt, nach 24 Jahren, in dieser Stadt keine Eishockeymeisterschaft gefeiert wurde. Rick hat es, glaube ich, den richtigen Satz gesagt. Bei Köln ist alles angerichtet und die können sich nur selber schlagen. Ich sehe das ähnlich. Und ich bin ja immer so ein bisschen, du musst ja irgendwas suchen. was heißt, du musst nicht irgendwas suchen, aber du suchst was und es gibt kleine Möglichkeiten, wie dieses Heimrecht, finde ich schon, wo Schwenningen rein sneaken könnte, über die Dauer der Serie, über 7, darf Köln diese Serie eigentlich nicht verlieren, bei allem, was bislang passiert ist in dieser Saison. Auch mit der Tiefe, die sie hinten raus haben, in der Verteidigung jetzt dann, wenn du einen ehemaligen NHL-Spieler wie Nutivara als extra Verteidiger da hinten noch in der Hinterhand hast und solche Sachen, wenn du einen Parker Toomey hinten rauslassen kannst als überzähligen Stürmer und so Sachen, das ist schon brutal. Ich gebe einen Fakt mit, ich bin auch mit meinem Schild beim KEC, dass die weiterkommen ins Halbfinale. Ich gebe nur einen Fakt noch mit. Der ist undankbar, das ist so eine blöde Statistik, aber ich werfe sie rein, weil ich mag erstens mal die Wahl nicht zu den Spielern des Jahres, ich mag den Zeitpunkt nicht, ich mag die Wahl, ich mag aber den Zeitpunkt nicht mal, weil er zu früh kommt. Noch nie wurde der Torhüter des Jahres, der gewählt wurde vor den Playoffs, danach auch Meister.
Interessant. Ich habe es nicht drauf gehabt, jetzt auswendig, wenn man nicht gefragt hätte. Dafür gibt es Basti Schwähler, auch dafür. Unter anderem auch dafür. Ich könnte so viele Punkte aufzählen, aber auch dafür.
Ja, das ist ein guter Fakt. Das ist aber wirklich ein interessanter Fakt.
Ja, das ist ja Spielerei, sowas.
Aber es ist ein interessanter Fakt, wirklich so, dass du das auf dem Schirm hast.
Aber das ist Vorbereitung.
Also, um Deckel drauf zu machen und das abzurunden als solches.
Oder Interesse,
ja.
Also, spannend auch, das fand ich übrigens, dass es ein Torhüter geschafft hat, aber natürlich mit unfassbaren Leistungen. Der hat 32 Spiele gebraucht, um alle, die abstimmen, zu überzeugen, dass er der beste Spieler oder der beste Torwart der Liga ist und dementsprechend auch in diesem Jahr der Spieler des Jahres ist. Schafft auch nicht jeder in 32 Spielen übrigens. Ne?
Ja, aber jetzt weg vom Spaß, ernsthaft. Ich glaube halt schon auch, dass das richtig ist in meinen Augen, weil er den größten Impact für die Mannschaft hatte.
Und ja, es gibt zwei Leute, die aus meiner Sicht einen brutalen Impact haben.
Bibo, der zweite, ja. Aber jetzt bleiben wir ganz kurz in Köln. Und ich habe es vorher angesprochen, für mich, warum Köln, dass sich auch um 29 Punkte steigert. Ja, da sind andere Spieler auch dazugekommen, die brutale Qualität haben, Russell und so weiter.
Ich finde aber, es hat auch mit der Defensive zu tun. Also
ja, aber
mit
das
der offensiven halt Defensive.
Da bin ich bei dir, dass das Spielsystem mehr gespielt wird. Aber wenn
ja, weil diese Kaschkis und Kevin Lyon haben schon einen totalen Impact. Die hatten sich,
schau dir den letzten Spieltag an. Letzter Spieltag war für mich eigentlich das Paradebeispiel. Wenn da kein Juvonen drinsteht, verliert Köln dieses
Spiel. In Straubing.
Genau. Ach so, ja. Und da gewinnen sie. Und das war, der gibt dir in jedem Spiel oder Köln fast in jedem Spiel die Möglichkeit gegeben zu gewinnen. Mhm. Und das hast du nicht überall. Deswegen geht diese Wahl für mich in Ordnung.
Okay, so, und jetzt sind wir natürlich gespannt. Das ist erstmal die menschliche Einschätzung. Aber es geht auch noch weiter hier bei uns heute in der Eishockey-Show. Denn es gibt unser Goldstück. Und das ist diesmal, Goldi hat es ja eben schon verraten, aber es geht um eine Katze. Bitteschön.
Und go, Johnny. Go, Johnny, da. Köln.
Also Johnny die Katzen-KI.
Johnny die Katzen-KI.
Johnny be good.
Powered by Rick Goldman und es ist auch da Köln geworden.
Oracle Cat.
Was hast du denn da drunter gelegt?
Das ist auch unter beiden Hütchen. Wir haben später auch ohne Hütchen gemacht. Was das heißt, da liegt nichts drunter oder liegt was. Ich habe es extra offen lassen am Anfang. Das gleiche so Leckerli drunter. Mhm. Und es ist eigentlich so ein Riechspiel für Hunde.
Ja.
Aber da die Katze hündisch erzogen wird, kann auch sitzen. Und so, musste auch so Riechspiele machen. Ja. Und er kann viele tolle kann Sachen.
Alles Gute.
Und jetzt
alles vom Tierschutz abgesegnet.
Jetzt übrigens haben wir ihn. Du siehst ja, wie das Zusammenspiel ist zwischen Raubtier und Mensch.
Das stimmt.
Da ist es okay. Wer ist wer?
Kurz vorm Zirkus Krone die Nummer.
Grüße an Lacey's, übrigens bei der Gelegenheit. Und da war das Gleiche drunter und er läuft dahin. Hat er gut gemacht. Er hat sich für Köln entschieden.
Ja, also Johnny ist heute auch dementsprechend
schaut Johnny
das
auch mit dir
Orakel und hat sich für Köln entschieden. Und lass dich mal weiterquatschen. Wir gucken auch nochmal, was dann wirklich, also die eigentliche künstliche Intelligenz sagt. Zahlen 56% für die Haie, 44% die Wahrscheinlichkeit, dass die Wild Wings diese Serie rocken können. Da fließen natürlich unendlich viele Datensätze ein, ja, und das wird alles zusammengemixt. Und
alle zwei oder welche?
Was? Nein, nein, ach, auch ehemaligen Playoff-Ergebnisse, da steckt so viel drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich...
Da finde ich das Ergebnis eigentlich noch relativ überschaubar.
Human.
Ich dachte, dass die KI da mehr ausspuckt zu den Haien.
Wenn da, ja, aber das ist ja nicht bloß diese Saison, sondern die schauen vielleicht auch die letzten 20 Jahre an und dann...
Ja, ja, gut, aber weißt du, wie oft Schwenning in den
ich Playoffs sag's ja, war? Ich bin doch auch eine KI, auch wenn ich so ausschaue. Aber ich habe doch Lust versucht,
kaum Intelligenz oder was?
Prozentzahl zu rechtfertigen.
Wollen wir weiter rocken zur nächsten Serie?
Also wir hätten hier viermal Köln, um festzuhalten.
Ja. Das ist richtig. Also alles, was heute was zu sagen hat. Nein, ich habe ja nichts zu sagen. Ich habe ja gerade gesagt, alles, was heute was zu sagen hat, hat sich für Köln entschieden, wenn man so will. Und ich nehme das mal so einfach hin. Und würde weitermachen mit der nächsten Serie. Und damit kommen wir zur Serie zwischen Mannheim und Bremerhaven in Fishtown Pinguis. Serienpremiere in der Penny DL. Das ist ja auch schon mal schön. Ne? Also klar, man freut sich auf Klassiker, auf Dinge, die man auch historisch ein bisschen aufarbeiten kann, aber auch mal nett, dass es was gibt, was wir so noch nicht hatten. Und diese Serie gibt es dementsprechend zum ersten Mal. Und auch da,
Schwenningen, bevor wir... Köln übrigens auch.
Oh ja, stimmt. Auch? Ja. Ja. Bevor wir auch darüber reden, natürlich zunächst mal die Stimmen der Spieler, beziehungsweise einmal vom Trainer. Nach dem Spiel, nachdem man es in Nürnberg eingetütet hatte, Fishtown durch in der ersten Playoff-Runde, 2:0-Sieger, Alex Sulzer hat was zu sagen und zuvor aber Justin Schütz von den Adler Mannheim.
Bremerhaven war ein sehr gutes Spiel, ist eine sehr disziplinierte Mannschaft mit sehr wenig Fehlern. Ich glaube, das wird eine Serie auf Augenhöhe. Klar hatten wir jetzt in der Saison ein bisschen die Oberhand, aber wie gesagt, alle Spiele knapp und ich habe gegen Bremerhaven jetzt, glaube ich, jedes Jahr im Playoffs gespielt mit meinen Mannschaften und ich weiß, wie diszipliniert sie sind, über Jahre konstant auch im Viertelfinale und ich freue mich aber auf die Serie.
Wir haben einen tollen Charakter in der Mannschaft, die von Anfang an, von Tag 1 an super zusammenarbeiten und sowas schweißt zusammen und wie gesagt, wir wollen darauf aufbauen.
Okay, also man kann Mannheim ärgern.
Wir werden uns so vorbereiten, dass wir am Mittwoch uns eine gute Chance geben, das Spiel zu gewinnen.
Alex Sulzer, wie er lebt und lebt, da lässt er nichts raus. Ich habe nachgefragt, aber mehr konnte ich da noch nicht tun an dieser Stelle. Also, das ist die Einschätzung. Und ich fand interessant, was Justin auch zu sagen hatte. Da war schon viel drin. Also, hatte eine sehr dezidierte Meinung eigentlich schon vom Gegner. Was ist vielleicht, Rick, wenn du anfangen magst, so ein bisschen der prominenteste Unterschied bei diesen Mannschaften? Die Tiefe im Kader?
Ja, für mich ist die Tiefe im Kader eben jetzt auch especially, weil die Bremerhavener viele Verletzte haben.
Ja, wie sie in Bremerhaven auch gerne sagen, especially. Ja.
Das ist richtig. Also das ist momentan tatsächlich für mich der größte Unterschied. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so einen Punkt raussuche, insbesondere auch bei Bremerhaven, hinten raus jetzt 3 Siege in der Hauptrunde noch, dann jetzt diese 2 Siege direkt gegen Nürnberg, macht 5 Siege in Folge, hat für mich auch wieder, und jetzt komme ich wieder zum Torhüter, sehr viel mit Gudlewskis zu tun, der halt echt nach einer langen Verletzung jetzt da ist und heiß läuft. Und das ist so der Faktor, ja, ich sehe in Bremerhaven diesen Grit, den sie haben, diese von der Verteidigung her auch mit Härte bedacht, gut gebaut, die Defensive unangenehm. Aber ich sehe auch, dass ihnen vor allem jetzt im Sturm so ein bisschen die Leute ausgehen.
Ja.
Also das ist so... Ich würde diese Serie gern sehen, wenn alle dabei wären. Ich würde es eine interessante Serie sehen, auch vor allem mit einem heißen Gudlewskis. Aber für mich ist es momentan so, dass Bremerhaven, glaube ich, für das Verhältnis, was sie momentan Spieler hat, wirklich den perfekten Output haben. Aber gegen Mannheim wird es über 7 Spiele, meinen Augen, eine Nummer zu groß.
Also er spricht natürlich Werlitsch und Urbas an.
Ja.
Das ist natürlich schon brutal.
Auch Rosmi.
Also Rosmi ist ja eh dann raus. Ne?
Rosmi ist ja schon länger und
Urbas ist
ja auch ganz raus.
Ja. Also ist Urbas ist ja noch ein bisschen in der Schwebe, aber natürlich kam jetzt in der Serie eben auch Werlitsch noch hinzu. Ja? Hat man ja auch eigentlich gedacht, okay, das ist zumindest einer von den dreien, die safe dabei sind. Jetzt ist aktuell so ein bisschen Lonesome Cowboy des Karawanenexpresses Ziga Jeglitsch, genau. Wir reden aber bei Bremerhaven, Basti, wir haben es ja auch gesehen, live. Rick hat es schon so ein bisschen angeschnitten. Diese besondere, ich sage mal, resiliente Struktur dazu. Ich glaub, weißt du, die Struktur, können so viel Struktur nehmen und genau, ja, aber das musst du ja auch A, spielen wollen und auch so die Typen haben, die das so mit diesem Schmerzempfinden irgendwie alles so wegpacken und immer wieder zurückschlagen. Ja, es war jetzt nur Nürnberg, ohne denen was wegzunehmen, und es war nur die erste Playoff-Runde, aber das hat man in der Serie auch schon wieder ein bisschen gemerkt, was Fishtown eigentlich auszeichnet.
Also die waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft, spielerisch und in allen Belangen, auch taktisch. Und ich glaube, das Taktische, diese Disziplin, die Bremerhaven hat, ist relativ sensationell. Mhm. Auch wie sich Spieler einfügen immer wieder in dieses System, wie sich Spieler auch schnell und gut in dieses System Alex Sulzer einfügen. Was ja ein nahtloser Übergang eigentlich von Thomas Popisch zu Alex Sulzer war. CJ Smith haben die dazugeholt. Wirklich auch ein super Händchen da wieder gehabt. Das ist ein richtig guter Eishockeyspieler, finde ich. Dadurch, dass die vielen Spieler fehlen halt drei deiner besten Stürmer derzeit. Das ist natürlich schon eine harte Ansage. Aber dadurch, dass sich alle so in dieses System dann auch wieder einreihen, um dann vielleicht auch anderes Hockey zu spielen, als man mit den dreien spielen würde und trotzdem guten Output hat. Ich glaube, das hat ganz viel mit Charakter in der Mannschaft zu tun. Das hat, glaube ich, auch mit der gewachsenen Struktur innerhalb der Mannschaft zu tun. Weil diese Mannschaft halt, die sind 10 Jahre in Folge in der DEL. Im 10. Jahr in Folge kommt Bremerhaven in die Playoffs. Mhm. Ich glaube, das wird immer noch ein bisschen unterschätzt. Also das ist über die Jahre oder von Anfang an ein Club geworden, der die Liga unglaublich bereichert und der sportlich einfach Maßstäbe setzt auch dafür, dass es ein kleiner Standort in Anführungszeichen ist. Und dadurch, dass man so gewachsen ist, dass man da so eine Einheit ist, dass Spieler lange, lange in Bremerhaven auch spielen, ist das halt, glaube ich, vom Core her ist das einfach Family. Und so eine Family irgendwie da zu zerreißen, ist, glaube ich, schwer.
Auf der anderen Seite alles Punkte, die für Fishtown sprechen, aber dann gegen eine Mannschaft, die natürlich angelegt ist, um das zu erreichen, was wir immer schon auch Anfang der Saison gesagt haben, dass eine Mannschaft, die zusammengestellt wurde, immer auch noch dann verbessert wurde, um deutscher Meister zu werden. Klar, jetzt geht's erstmal los. Und sie haben natürlich die Tiefe, die wir schon angesprochen haben. Sie haben Rick ja auch Ausnahmespieler, Nick Mettin nicht umsonst wieder Verteidiger des Jahres geworden. Also da steckt ja schon Qualität drin. Gibt es da irgendetwas, wo du sagen würdest, warum sollen die das nicht aufs Eis bringen in der entscheidenden Phase? Wann wird vielleicht auch hier Playoff-Maschine Plachter wieder mal richtig zünden und so? Das sind ja alles auch noch so Fragezeichen, die über so Serien stehen, wenn dann mal die Playoffs ins Rollen kommen.
Also ich glaube, wenn man sich mal erinnert, am Anfang der Saison die ersten 10 Spiele, mit welcher Dominanz, Drive, Aggressivität, Laufbereitschaft Mannheim gestartet ist, dachte ich, okay, da gibt's dieses Jahr keine Frage, das ist Wahnsinnsmannschaft, die wir sehen. Das hat sich ein bisschen gelegt, diese Überdominanz, so stark die Saison war, diese Überdominanz haben sie ein bisschen an Köln verloren. Das ist so alles ein bisschen normal geworden, aber wenn man sich dann anschaut, also die wenigsten Gegentore, das zweitbeste Powerplay, insgesamt die zweitbesten Special Teams, du hast, wenn du den Kader in der Tiefe anschaust, das Scoring auf sehr vielen Schultern verteilt auch, du hast insgesamt eine gute Mischung aus spielerischer Härte, also Spieler, die auch spielen können und Härte haben, das hast du nicht so oft, du hast eine gute Defensive. Du hast jetzt mit dem Worge Greu noch jemanden dazugeholt, mit dem sein Vater habe ich vor einer Woche telefoniert. Er hat auch ein Angebot gehabt von Köln. Der hat sich für Mannheim unter anderem entschieden. Du
telefonierst mit dem Vater?
Hat sich so ergeben. hat sich tatsächlich eigentlich lustigerweise ein bisschen zufällig ergeben. Mhm. Der wollte eigentlich vorher telefonieren. Aber ich
habe falsche Nummer gewählt, oder?
Nein. Da haben sie noch mal einen dazugenommen, der, glaube ich, in der Verteidigung auch noch mal, das unterstreicht, was ich sage. Du bist da mannigfaltig aufgestellt. Du hast ein bisschen, du hast Tiefe, du hast Härte. Diese Tiefe auch mit Franz Repp, der in meinen Augen einen brutalen Schritt noch mal gemacht hat nach Bremerhaven, wo er da hingegangen ist. Das sind schon so Sachen, die sprechen für Mannheim. Und gleichzeitig finde ich es natürlich wahnsinnig interessant. Ich bleibe bei meinem Torhüter-Thema. Franz Repp gegen Gudlewskis. Mhm.
Ja, hat was,
ja.
Definitiv.
Mannheim gegen Ding.
Für alle, die es nicht wissen, Franjo hat bis letztes Jahr in Bremerhaven gespielt.
Richtig, genau. Also, wenn ich auch schon gleich zur Zusammenfassung kommen darf.
Darfst du.
Mannheim hat für mich mehr Tiefe, Mannheim hat mehr Qualität. Das ist eine gute Mischung. Bremerhaven hat den Grit und haben den Kampf, was wir angesprochen haben. Sie haben auch einen Gudlewskis. In meinen Augen, Gudlewskis kann Mannheim ärgern, aber die Tiefe wird es regeln. Und deshalb ist Mannheim im Halbfinale.
Also, klares Votum. Würden wahrscheinlich viele mitgehen. Ja. Bremerhaven übrigens ja auch alle 4 Hauptrundenspiele gegen Mannheim verloren. Ja. Einzige Mannschaft in den Playoffs, denen das passiert ist. Aber man sagt ja immer so schön, Gedächtnis ist gelöscht, spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Köln hat auch alle 4 gewonnen gegen Schwenningen.
Ja. Ja, nein, ich meinte jetzt von den beiden. Also
so.
Fischtown hat sozusagen nur gegen die Adler alle 4 verloren.
Ah. Genau. Top-Fakt?
Also ich bin, ja, absoluter Top-Fakt. Ich bin gespannt auf Mannheim. Mannheim spielt, wie der Rick auch gesagt hat, ab und zu großartiges Eishockey. Mir wirkt die Mannschaft aber nüchtern. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich sehe bei der Mannschaft oft die Emotionen, nicht die man vielleicht gerne hätte. Ich meine, du bist natürlich auch verwöhnt von dem Justin Schütz. Weil
ist das bewusst so? Ist das so,
ja, eben, das weiß ich nicht. Weil wenn Justin Tor schießt, es gibt ja kaum schöneren Torjubel in der Liga. Jedes Tor, egal was für eins er schießt, kriegst du keinen schöneren Jubel hin als von, ja, Justin Schütz eigentlich. Vielleicht ist es auch zu viel für den Rest der Mannschaft, dass da hin und wieder das so ein bisschen nüchtern nur gejubelt wird.
Ich
habe so.
Jetzt eigentlich meine, vielleicht mal ein bisschen vom Trainer drauf. So ein bisschen auch gewollt.
Vielleicht
ist.
Auch.
Control von der Spielweise,
das ist so ein bisschen. Ja, das kann schon sein.
Wir haben die ersten 10 Spiele, du kannst dich erinnern.
Wir haben auch gesehen, die ersten 10 Minuten zu Hause bei Mannheim. Ja. Da denkst du, was geht ja, hier
aber
ab?
Dann
und dann hört es plötzlich auf. Und dann wird es normal, genau. Ja. Und da hat man aber auch sich dann so weit zurückgelehnt, dass man.
Also normal gut, auf sehr hohem
Niveau. Natürlich auf sehr hohem Niveau. Das steht ja bei Mannheim außer Frage. Ich bin gespannt, ob die Mannschaft so eine Playoff-Emotionalität, in so eine Playoff-Emotionalität kommt.
Aber findest du nicht, dass sie eigentlich auch durch diese Härte das haben und dieses Jahr
qualitativ besser werden? Die Mannschaft hat alles. Die Mannschaft hat alles. Das ist der komplette Werkzeugkasten für mich. Und wie du auch gesagt hast, mit dieser Tiefe, die haben. Keine Mannschaft hat so viel Tiefe wie Mannheim in diesem Jahr. Auch was jetzt nachverpflichtet wurde, da kommt halt einer, der noch gar nicht gespielt hat und der ist halt trotzdem mit dabei. Da gibt's ja total viel. Und das Torhütergespann, ich mache es nicht nur am Franjo fest, Matson, sondern auch Johann Matson ist ein überragender Torhüter.
Hm, also es kommt ja auch nochmal hinzu, wenn auf der Position was passiert,
da
dann haben
sollte,
nur wenige Mannschaften diese Doppelbesetzung bei
ganz
den Goalies.
Genau, ne? Ganz genau. Mhm. In der Mannschaft ist eigentlich alles bereit. Und auch nicht zu vergessen, ich glaube schon, dass in Mannheim geliefert werden muss, weil das die erste komplette Dallas Eakins-Mannschaft ist. Mhm. Das ist die Mannschaft, wie er sie jetzt komplett zusammengestellt hat, wie er sie wollte, wie er sie aufgebaut hat. In der Mannschaft passt. Champions League qualifiziert, das ist schon mal so ein Minimalziel, glaube ich. Als Zweiter läufst du da ein. Mhm. Das ist aus Mannheimer Sicht auch okay. Da ist auch alles angerichtet. Deswegen über eine 7er-Serie natürlich auch mit der Tiefe, mit aller Qualität, die Mannheim hat, gehe ich dann auch mit Mannheim.
Und zack. Okay,
gut. Ach, man könnte sich so ausführlich darüber unterhalten eigentlich noch.
Gell? Könnte man.
Man könnte noch mehr in die Tiefe da irgendwie gehen. Ich finde übrigens auch noch einen Fakt, der vielleicht ein bisschen vernachlässigt ist für die Playoffs. Rückkehr von Tom Kühnhackl halte ich auch für einen großen Faktor.
Aber das ist, was ich vorher gemeint habe.
Ja,
was die Faktoren kamen.
Genau, alles. Aber der Tom ist halt so ein geiles Paket für Unterzahl, ja, für Schüsse blocken, wenn es halt drauf ankommt, für Körperspielen und trotzdem noch ein überragender Eishockey-Spieler.
Ist natürlich kurz vor Hauptrunde Ende erst zurückgekommen.
Im letzten Spiel, genau. Das ist keine Frage. Aber der Tom hat ja auch natürlich Erfahrung ohne Ende und der weiß halt, wie Playoffs gehen. Und das ist schon für mich auch auf sehr hohem Niveau nochmal ein Faktor, den Mannheim da jetzt mitbringen kann.
Aber klar, kommt auch mal noch ein bisschen Druckmoment irgendwann hinzu, ne? Vielleicht noch nicht so direkt in der Serie, aber wenn es dann mal in die Crunch-Time geht, so Playoffs, zuletzt Meister 19, lange her, ne? Das Lechzen von allen ist relativ groß.
Was ich da auch total interessant finde.
Seitdem war noch nicht mehr im Finale, ne? Das finde ich auch noch mal immer so ein Punkt. Ne? Du warst jetzt lange nicht mehr richtig dran, also klar Halbfinale. Aber
was ich total interessant finde noch bei Mannheim, um das abzuschließen, aber das ist mir gerade noch gekommen, weil ich jetzt überlegt habe, ja, der Tom, wo spielt er dann eigentlich? Keine Mannschaft hat eigentlich so konstant mit den Sturmlinien zusammengespielt. Also da wurde kaum was verändert in den Sturmlinien. Auch kaum Verletzungspech gehabt in der ganzen Saison. Stimmt. Und die Reihen sind einfach vom ersten Spieltag eigentlich an fix gewesen und spielen bis heute so durch. Mhm. Das hast du auch fast nie eigentlich.
Okay. Hat wenig Wechsel, das stimmt.
Ja. Dann gehen wir doch mal jetzt richtig tief in die Tiefe und zwar mit unserer Katzen-KI. Also, was sagt Johnny?
Okay, und los, Johnny.
Da war das schnell.
Also auch ganz klares Votum von Johnny für Mannheim. Okay, das ist aber dann aufgrund der Geschwindigkeit schon wie ein 4-1 zu sehen in der Serie, würde ich sagen.
Ja, also man muss das auch so reininterpretieren, das habe ich ihm vorher auch gesagt. Das hat damit zu tun, wie schnell er umhaut.
Ja. Ja, okay, alles klar. Und dann natürlich auch noch die Bewertung von der künstlichen Intelligenz. Wie ist da der Prozentsatz, für wen schlägt es wie aus? Okay, 53-47 für die Adler Mannheim.
Mir macht der Roboter in der Mitte übrigens ein bisschen Angst.
Ich finde das richtig gut, von der Grafik.
Ansonsten ist es gut, ja, aber der ist schon...
Aber auch knapp eigentlich.
Ja, sehr knapp.
Sehr knapp.
Gut, wird das auch so knapp in unserer nächsten Serie, die es zu besprechen gilt? Denn darauf freue ich mich, weil ich diese Serie auch in Spiel 1 direkt begleiten darf. Straubing gegen die Eisbären Berlin. Also, der Titelverteidiger zu Gast am Pulverturm, wo, glaube ich, durchaus sehr intensive Stimmung da sein wird. Das können wir uns so denken.
Zum dritten Mal,
Dritte Mal in Folge diese Serie.
Zum sechsten Mal überhaupt in der Liga.
24 war das Halbfinale. Im vergangenen Jahr war es das Viertelfinale zwischen diesen beiden Mannschaften. Jeweils mit 1-4 ging es aus Sicht der Straubing Tigers. Das nun mal so ein bisschen als Vorgeplänkel. Und bevor auch ihr wieder da euren Senf zugebt, natürlich zunächst mal die Stimmen aus der Mannschaft. Für die Eisbären Berlin hat Kai Wissmann gesprochen und zunächst aber auf Straubinger Seite Stefan Leubel.
Ich freue mich extrem auf die Serie. Ja, aber die ein oder andere Serie hier in Berlin schon gespielt. Mir war das eine sehr, sehr schnelle, harte, intensive Serie. Playoff-Eishockey von beiden Seiten. Sehr erfahrene Playoff-Mannschaft von Berlin. Die haben viel zusammengespielt, sind durch viel miteinander gegangen. Die wissen, worauf das ankommt in den Spielen. Sehr starker Gegner, aber eine starke Saison. Wir haben eine starke Mannschaft. Wir wissen, was wir kennen. Wir wissen, wie wir das angehen müssen. Und ich freue mich auf eine extrem spannende, enge Serie. Und wir sind auf jeden Fall bereit. Wir müssen unser Spiel einfach durchziehen. Wir dürfen uns jetzt nicht viel anpassen, sagen wir mal, denen ein Spiel uns aufdrücken lassen, sondern einfach unser Spiel durchziehen, schnell spielen, hart spielen. Und was uns die ganze Saison über aus stark gemacht hat, dass wir sehr strukturiert und diszipliniert zu unserem Gameplan spielen. Und ich denke, das wird für uns sehr wichtig werden.
Ich denke, es ist ein ähnliches Team wie die letzten Jahre. Vielleicht sogar eher ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen wendiger, vielleicht ein bisschen schneller. Sie haben eine super Hauptrunde gespielt, stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Aber wir wissen, dass wenn wir unser Bestes spielen können, dass wir in jedem Spiel eine Chance haben werden zu gewinnen.
Also Dritter gegen Sechster aus den Hauptrundenergebnissen. Basti, du darfst beginnen und ich sag's nicht, weil ein Fakt wird definitiv vorkommen, glaube ich, jetzt in deiner Analyse. Ich bin gespannt.
Welcher?
Ja, ob ich den jetzt gerade mir denke, den du vielleicht auch im Kopf hast.
Okay.
Aber gut, hau mal raus, deine erste Einschätzung.
Also weil wir gerade auch bei diesen Serien sind, da gibt's ja noch eine Klassiker-Side-Story tatsächlich. Weil in der ersten Halbfinalserie 2012 zwischen diesen beiden, die war zum Teil legendär, da gab es ja auch einen Foul von Barry Brass damals, der mit der Stockhand zugeschlagen hat. Falls den nochmal jemand verpflichten möchte, ich weiß nicht, ob er noch spielt, der wäre immer noch 8 Spiele gesperrt in der deutschen Eishockey-Liga seit diesem letzten Halbfinale 2012. Egal, aber... Das ist jetzt mittlerweile eine Serie, die echt Tradition hat. Und ich meine, zum dritten Mal hintereinander, da sind viele Spieler auch noch dabei. Das hat dann schon auch einen gewissen Kitzel. Die Ausgangslage ist eine andere. Erst zum zweiten Mal hat Straubing Heimrecht nach einmal erster Playoff-Runde. Und Straubing hat eine überragende Hauptrunde gespielt. Da kommt man überhaupt nicht dran vorbei. Wir lassen die letzten beiden Ergebnisse weg.
Punkterekord.
Punkterekord, über 100 Punkte zum ersten Mal, wieder als Dritter eingelaufen. Ich glaube, Tom Pokel hat dort ja Aufbauarbeit geleistet, die dann im letzten Februar geendet hat. Und Craig Woodcroft hat da übernommen, hat nochmal eine andere Note dort reingebracht. Was Jason Dunham da in den letzten Jahren gemacht hat an Aufbauarbeit, gerade am deutschen Grundstock in dieser Mannschaft, ja. Wie sich diese Spieler, Fleischer, Leonhardt, Hede, Klein, auf die älteren Spieler will ich gar nicht eingehen, Marcel Brandt und so, Daschner, die sind eh schon immer da. Wie die sich entwickelt haben, ist glaube ich, sensationell in Straubing. Das sucht seinesgleichen. dass diese Mannschaft dann auch noch auf den Importpositionen, wo man letztes Jahr Probleme hatte, sich so gut verstärkt hat mit Madden und Hellerin allein vorne, beide über 20 Tore in dem ersten DEL-Jahr. Hellerin sogar ganz vorne dabei bei den DEL-Scorern. Du kommst aus dem Schwärmen eigentlich gar nicht raus. Henrik Haukeland im Tor, der, glaube ich, so eine Mannschaft jetzt gefunden hat, wo er einfach auch glänzen kann, wo er mit Bugel auch einen guten Backup noch an seiner Seite hat. Mhm. Die punktbeste Defensive der ganzen Liga. Verteidigung hat 161 Scorerpunkte, glaube ich, insgesamt gemacht. Nur die Verteidiger von Straubing. Das sind 20 Punkte mehr, als die zweitbeste Offensivverteidigung gemacht hat. Das ist ein absoluter Superlativ. Es ist die kleinste Stadt der DEL. 50.000 Einwohner hat Straubing knapp, spielt jetzt gegen die Hauptstadt. Und ich glaube, dass Straubing die Hauptstadt dieses Jahr so herausfordern kann wie nie zuvor.
Also ich glaube auch, weil du vorher gesagt hast, das wird jetzt für Serie. Ich glaube, das ist die engste Serie.
Ja.
Also okay, wenn ich mich festlegen würde, sehen wir hier 7 Spiele.
Gerne.
Was ich interessant finde von Straubing vielleicht noch, du hast ganz viele Sachen schon angesprochen, sehe ich genauso. 3 Siege von Straubing, eine nach Verlängerung, auch von den Toren her 13-11 Tore gegen Berlin, zeigt schon, dass alles immer knapp war, auch schon in der Hauptrunde. Und ja, Straubing ist super nach der Olympiapause rausgekommen. Ich sehe auch diese Achse von hinten, Haukeland, Brandt, Halloran, die da durchgeht und die kannst du einfach in der Tiefe auch noch weitermachen. Für mich ist auch bei Straubing vielleicht das große Thema, und ich komme wieder zu den Torhütern, Haukeland und Bugel. Mhm. Versus nur Stettmar, ja, weil Hildebrand verletzt ist. Bei Berlin, aber wir bleiben da mal kurz, auch bei Haukeland. Ich glaube, für ihn wird es sehr speziell werden. Der hat 2 Jahre wirklich absolut Frust geschoben in Düsseldorf, hat keine Playoff gespielt. Und eigentlich erwarte ich mir von dem nochmal eine exorbitante Leistung. Und wenn die kommt, dann glaube ich, dass Straubing auch die bessere Mannschaft ist, weil sie von der Tiefe aktuell stärker besetzt ist.
Seine letzte Playoff-Serie hat er gegen die Eisbären verloren. Damals mit München im Finale 23.
Guck mal da.
Ja, bei Düsseldorf hat er auch Playoffs gespielt.
Nee, glaub nicht. Hat er?
Würde ich jetzt sagen, schon.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Letztes Jahr nicht.
Ah doch, die erste Playoff-Runde gegen Frankfurt mal vor 3 Jahren, das stimmt.
Vor 3 Jahren war er definitiv in den Playoffs, da hat er auf jeden Fall gespielt. Aber ich weiß nicht, wie weiß es gab,
das muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber das war dann im direkten Duell, hat er gegen Berlin schon gespielt.
Also Torhüter-Thema natürlich super spannend, auch bei Berlin, weil Stettmar dann starten wird. Auf der anderen Seite ist es nicht zum ersten Mal, er kennt das, hat er schon mal gehabt.
Hat er letztes Jahr das Viertelfinale auch gestartet,
genau,
für Berlin gegen Straubing.
Gegen Straubing.
Hat da brutal performt. Fast 96% Safe Percentage in diesen 5 Spielen.
Und dann war es am Ende ein 4-1 und danach ist ja dann Hildebrand in die Serie reingestiegen, ab dem Halbfinale, aber das nur so ganz nebenbei. Ich glaube, Stefan Leubel hat es gerade schon angeschnitten. Darf man die Playoff-Erfahrung der Eisbären Berlin, und die ist ja gewaltig, logischerweise, auch mit der Anzahl der Spiele, da sind ja Jungs dabei, die haben 60, 70, 80 und 90 Spiele.
Jonas Müller macht sein 100.
Playoff-Spiel, genau, der steht bei 99. Also 8 Spieler mit mindestens 40 Playoff-Spielen, das ist schon mal eine Menge. Darf man das unterschätzen? Würde jemand von euch sagen, die Eisbären, Platz 6, schmeißt das weg, völlig egal, was da jetzt war. Die letzten Spiele in der Saison, wo ja nochmal eine kleine Siegesserie kam, eben auch in dem Moment, wo sie abliefern mussten, um Platz 6 noch zu erreichen, gegen gute Gegner, gegen die Big Fishes auch in der Liga. Ist das der Eisbär, den wir in den Playoffs sehen werden? Oder wird Berlin ein bisschen mehr von dem auch haben, was wir in der Saison immer mal wieder gesehen haben? Nämlich auch durchaus ein paar Schwächen, zum Beispiel auch in den Special Teams, die ein bisschen besser geworden sind, aber sicher noch nicht auf Playoff-Niveau.
Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, der Eishockey verfolgt. Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, der Berlin verfolgt. Und diese Frage stellt sich die Mannschaft vielleicht auch selber.
Ja.
Hin und wieder, auch immer noch. Also aus persönlicher Erfahrung, ich war eigentlich überzeugt, dass Berlin brutal aus der Olympiapause kommen wird. Und das war überhaupt nicht der Fall. Und dann haben sie noch mal eine Anlaufzeit gebraucht. Mhm. Aber diese letzten 5 Spiele waren schon beeindruckend. Gerade von den Ergebnissen, wo sie gespielt haben, gegen wen sie gespielt haben und wie sie es dann am Ende gespielt haben. Ich glaube, auch diese 5 Spiele hat die Liga wieder aufhorchen lassen. Und dann denkst du so, oh, Berlin. Mhm. Ich meine, die letzten Jahre haben bewiesen, diese Mannschaft ist eine Playoff-Mannschaft. Diese Mannschaft kann Playoffs und kann deutsche Meisterschaften. Die sind unfassbar schwer zu schlagen, meines Erachtens, durch diese ganze Playoff-Erfahrung, durch das, dass die einfach alles durchgemacht haben in den letzten Jahren. Wirklich alles, von Playoffs verpassen bis viermal in fünf Jahren den Titel zu holen.
Aber das ist ja ein Stichwort, Basti.
Und da sind ja noch viele dabei, das muss man
genau,
jetzt sagen.
Ja. Das kommt hinzu und dieses Playoffs verpassen führt ja zu diesem Mythos, Saint-Germain noch keine Playoff-Serie verloren. Ja.
Mit Berlin,
ja, ja. Klar.
Für mich ist es so, ich habe auch ganz viele Fragen bei Berlin.
Ich hab mehr Fragen als Antworten bei Absolut. Dieser Mannschaft weiterhin. Aber du hast immer so im Hinterkopf oder im Bauchgefühl hast du, ja, es sind halt die Eisbären.
Bin ich bei dir. Trotzdem muss man auch sehen, was die Saison ergeben hat. Und es waren sehr viele Verletzte. Es sind immer noch sehr viele Verletzte. Auch wenn es vielleicht heißt, der ein oder andere könnte in den Playoffs zurückkommen, wie jetzt auf einmal. Sie haben kaum Tiefe. Das geht bei den Torhütern los und es geht über alle Mannschaftsteile weiter. Das bleibt dabei. Und da habe ich natürlich wieder diese Fragen. Manche sind kaputt gespielt. Haben die zwei Pausen ein bisschen geholfen für manche? Die haben insgesamt, der Kader ist lange zusammen, der meiste, die wichtigsten Spieler. Die haben lange Saisonen hinter sich. Ja, mit Olympia dazu, mit Weltmeisterschaften, mit langen Playoff-Serien. Auf der anderen Seite sage ich, du hast vorher angesprochen, dieses eben nicht so konstant abliefern, diese nicht so guten Special Teams, das ist alles Steigerungspotenzial, das andere Mannschaften nicht haben. Und dann frage ich mich, ist da zum Beispiel noch ein Sleeper drin? Ist da irgendeiner, der noch explodieren kann, den wir dieses Jahr noch gar nicht in der Qualität gesehen haben? Und all diese Sachen, dieses Potenzial zur Verbesserung, sehe ich am meisten bei Berlin. Und auch die Erfahrung, ich kann es zu Ende machen, oder, mit meiner Kelle?
Absolut. Zieh durch, Junge, zieh
auch die,
durch.
Auch die Erfahrung, die sehe ich zum Beispiel bei Berlin, weil ich glaube, diese letzten zwei Serien, bei Straubing hat sich sehr viel vom Kader geändert. Ja, die wissen gar nicht, dass sie gegen Eisbären die meisten verloren haben, die letzten zwei Jahre.
Boah, die haben schon immer noch einen harten Kern.
Ja, aber da sind viele neue auch dabei, die dieses Jahr wirklich ein großer Faktor sind. Vom Torhüter angefangen, die besten Imports, viele Deutsche, die neu dazukommen sind, die wissen die Geschichte nicht so. Aber die Berliner wissen die Geschichte. Die Berliner wissen die Geschichte, dass sie geschlagen haben. Das ist im Kopf natürlich ein Vorteil, finde ich. Auch die Erfahrung in den Playoffs ist ein Vorteil. Wenn ich mir die Tabelle anschaue, vom 1.1.26, interessant. Beide Mannschaften 18 Spiele, beide Mannschaften 11 Siege. Ebenbürtig, wenn man sich das so anschaut. Ich sehe in der Tiefe Vorteile für Straubing. Für mich entscheidet diese Serie der Torhüter. Das ist für mich ein Torhüter-Duell. Haukeland-Bugel gegen Stettmar alleine. Und da Stettmar alleine ist und ich irgendwas entscheiden muss, bin ich bei Straubing.
Spannend. Okay, Basti, bevor du zu deiner Kelle kommst, Rick hat gerade gesagt, Sleeper. Jetzt ist das kein Sleeper, weil der, glaube ich, trotzdem eine 40-plus-Punkte-Saison gemacht hat. Aber wenn es in die Playoffs geht, wenn es das Thema... oder wenn es um das Thema Eisbären Berlin geht, dann bist du automatisch bei der Playoff-Maschine bei Leo Pföderl. Auch so einer, ist jetzt kein Sleeper, logischerweise.
Ist ein bisschen Sleeper, weil er auch performen kann.
Ja, aber das ist jetzt ein harter Begriff dafür. Ist ja nicht so, als wenn der komplett unterm Radar, der macht trotzdem eine 40-Punkte-Saison.
Absolut.
Aber was er in den Playoffs schon geleistet hat, und das ist ja die Frage, schmeißt der den Motor so locker mit einem Knopfdruck an und dann geht's los? Das fragen sich ja auch die Berliner Fans.
Das fragt sich jeder, ob Leo Calling ist, ich weiß es nicht.
Machen wir auch noch
zum Thema. Ich finde bei diesen Sleepern, und das ist natürlich diese harte Qualität bei Berlin über die Jahre, selbst beim Tyronning denkst du dir, ja, der macht eigentlich fast, weil er lang verletzt war, trotzdem fast oder mehr als einen Punkt pro Spiel und du denkst dir so...
Mehr Punkte als Spiele.
Genau, mehr Punkte als Spiele. Ja, so ein Tyronning, also so richtig in der Saison ist der eine auch noch nie, was kommt denn da noch? Mhm. Und das sind so Facts, die du bei Berlin dieses Jahr nicht greifen kannst. Letztes Jahr hat er einfach durchgerockt ohne Ende, jetzt hat er diese Verletzung mit drin gehabt. Und seit seinem Comeback hat er, glaube ich, in 16 Spielen 18 Punkte gemacht oder in 13 Spielen. Also auch wieder mehr Punkte als Spiele, seit er wieder zurück ist. Und es läuft irgendwie so beiläufig bei Tyronning dieses Jahr, weil du natürlich im letzten Jahr so unfassbar verwöhnt wurdest durch diese fast schon Jahrhundertsaison, die der da gespielt hat. Torhüter ist definitiv ein Thema. Ich glaube, dass da trotzdem, da könnte ich mir vorstellen, vielleicht, dass diese letzten beiden Spiele bei Straubing torhütermäßig ein bisschen Eindruck hinterlassen haben. Dieses 1-10 in München und dieses 3-6 zu Hause gegen Köln. Da hat man echt nochmal ordentlich kassiert.
Ich da heißen sie dagegen, weil Haukeland in Düsseldorf mehr gesehen hat. Und der hat sich auch wieder erholt.
Pass auf, Haukeland ist auch ein harter Fakt. Haukeland hat sich brutal erholt. Haukeland kann einen ganz anderen Fokus legen. Der hat in Düsseldorf letztes Jahr pro Spiel 32 Schüsse im Schnitt pro Spiel bekommen, in Straubing 20. Da kannst du als Torhüter einen ganz anderen Fokus legen. Dass das ein hervorragender Torhüter ist, das stand auch vorher außer Frage. Aber dass der dann natürlich niedergeschossen wurde in Düsseldorf 2 Jahre, das macht dem natürlich auch null Bock. In der Tiefe mit Flo Bugl hast du einen guten Mann, der übrigens auch... Lass mich schnell überlegen. Der letztes Jahr auch kam in der Serie gegen Berlin. Der wurde im ersten Spiel schon eingewechselt und hat ab Spiel 3 dann übernommen. Also da war der Bugi drin im Tor gegen die Eisbären in dieser Viertelfinalserie. Ich bin spielerisch schwer überzeugt von der Verteidigung, weiterhin von Straubing. Da ist so Nick Baudin, der Meistererfahrung hat, der mit Brünn auch mit so einem No-Name-Team letztes Jahr Meister wurde in Tschechien. Und er hat auch gesagt, so, wir waren sicher spielerisch nicht die beste Mannschaft, wir waren sicher auch nicht der Favorit, aber wir waren eine Einheit. Und
Chemistry.
Wir nennen es vielleicht Einheit oder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl vielleicht. Und der auch gesagt hatte, wir waren eishockeyspielerisch vielleicht nicht die beste Mannschaft, da will ich weggehen, weil Straubing eine sehr gute Eishockeymannschaft auch spielerisch ist. Aber natürlich wird Straubing immer noch als Underdog geführt da, obwohl sie jetzt Dritter waren, weil du halt gegen die Eisbären spielen musst.
Naja, also von der Tiefe her und von der spielerischen Qualität ist diese Zeit, aber, sind sie kein
Underdog. Aber du spielst ja immer noch gegen den Rekordmeister.
Du spielst gegen den Rekordmeister, du spielst Spiele gegen die Hauptstadt, du spielst gegen das Team der letzten 5-6 Jahre.
Ja. Gegen den Mythos.
Underdog ist für mich ein hartes Wort. Das ist für mich eine Partie auf Augenhöhe. Also
das wird eine Partie, das wird eine Serie auf Augenhöhe, das steht außer Frage. Aber du darfst dich als Straubing halt nicht kleiner machen, als
so,
du bist.
Das ist das, was ich sagen wollte.
Deswegen sage ich ja, Underdog passt eigentlich.
Ja, aber das ist ja eine spannende mentale Frage.
Aber ist das nach außen?
Ist das nicht genau die Kunst oder beziehungsweise die Attitude, die Straubing braucht? Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft das vermutlich anders sehen wird, weil klang ja so raus, was man gehört hat. Auch dieses Selbstverständnis ist natürlich gewachsen, auch durch eine gute Saison. Aber sie dürfen sich halt auch nicht als Underdog sehen. Also die Mannschaft muss da reingehen und sagen, wir sind mindestens eben, würde ich eigentlich,
das machen
sind
die.
Wir der Favorit.
Ja, aber wer sagt denn, dass sie das denken? Da komme ich gar nicht.
Nein, ich glaube, das ist die Gefahr. Also wenn du zum Beispiel...
Nee, pass auf, Mike Connolly spielt seine letzte Saison. Und der hat jetzt im Vorfeld gesagt, wir spielen, um deutscher Meister zu werden. Und das finde ich auch geil. Dass du es als Straubing absolut mittlerweile sagst, das ist super.
Ich habe ja nur einen mentalen Aspekt gerade angesprochen. Ich sage nicht, dass so gedacht wird. Ich sage nur, wenn es eine Gefahr gibt, dann, dass du auf einmal vielleicht Spiel 1 zu Hause verlierst gegen die Eisbären. Uiuiuiui, wir haben ja noch nie gegen die Eisbären gewonnen. Das ist wieder der Mythos der Eisbären. Jetzt ziehen sie wieder in den Playoffs. Ja. Dann kommt ein mentaler Aspekt rein. Und dann fühlst du dich auf einmal vielleicht ein bisschen kleiner, als du eigentlich sein möchtest. Das habe ich mal versucht
anzusprechen. Ja, aber das ist ja der mentale Aspekt, den jede Mannschaft hat. Das ist ja genau das, warum manche Teams in Interviews hinten raus dir nicht die Wahrheit geben, sondern dir Floskeln hinhauen, das nur noch scheppert, weil es keinem was angeht draußen, was die Mannschaft
die mentale Stärke von Rick,
im Inneren glaubt. Das ist doch scheißegal, was ein anderer glaubt. Tatsächlich hast du aber als Sportler, wenn du eine Niederlage hinnimmst, gibt's immer die nachdenken und sagen, warum. Und das musst du aber in den Playoffs schnell weglassen, weil sonst kannst du nichts gewinnen. Und das gilt für alle so und jetzt nicht irgendwie für Straubing. Deswegen habe ich auch gefunden, dass das Wort Underdog
ist. Ich finde, es hat keine besondere Note, wenn du gegen eine Mannschaft noch nie gewonnen hast.
Das ist ja bloß meine Einschätzung.
Das ist auch sehr
benutzen.
Ich komme auch zu meinem Tipp. Ich glaube, das wird die geilste Serie im Viertelfinale zwischen den beiden.
Da sind wir uns schon einig. Da sind wir uns einig.
Ach, scheiße, okay. es geht über 7 Spiele. Ich glaube, dass sich am Ende die Playoff-Erfahrung durch den Lauf der Eisbären durchsetzt.
Okay, einmal Straubing, einmal Eisbären. Was sagt Johnny B. Good?
Oracle Cat. Hier? Komm, Oracle Cat. Hin, Oracle Cat. Da. Da. Straubing.
Hast du gesehen, wie das
anfängt? Aber solange wir gezögert hat, ist es eine 7er Serie.
Genau. Da ist genauso, braucht er lange, weiß er nicht, hat aber mit der Pfote anzeigt.
Sehr stark.
Ja. Nochmal richtig intensiv nachgedacht, finde ich gut. Also
ist aber vielleicht auch ein bisschen linkslastig, oder?
Ja, bis jetzt ging es immer eher schon, nach links rüber, ja. Das stimmt. Ja. Aber wir haben ja noch einen, haben wir ja noch.
Aber wenn, doch, wenn er geht, doch, das ist doch egal, wie es hinklickt.
Ja, er macht es ja sportlich.
Heimrecht
er kennt sich auch
sportlich.
Aus.
Er geht dahin.
Heimvorteil.
Wie die Orakelkatze ausgebildet wurde.
Oder machst du ein eigenes Wörterbuch wieder?
Orakelkatze wurde ausgebildet dafür, wo sie am meisten Energie empfängt.
Ja.
Heimvorteil.
Ja. Genau, mit PF.
So, apropos, wieso Heimvorteil?
Hartes
Pff. Apropos Heimvorteil.
Es gibt kein Heimrecht, es gibt den Heimvorteil.
Ja, genau.
Official Wording.
So, apropos das Heimvorteil, klappe kurz, denn wir gucken, ob dieser Heimvorteil vielleicht ja auch die KI dazu veranlasst hat, ein bisschen mehr nach links, also nach Straubing auszuschlagen. Okay, 56-44 für die Straubing Tigers.
Nee, aber es ist klarer von der KI als das Spiel davor in Mannheim. Mhm. Da war es enger von der KI.
Ja, es war 53 und ein bisschen, ne? Genau. Kann man überlegen, was der Rest dann sein muss, wenn es schon 53 sind. Bereit für Runde Nummer 4.
Für den Förster Schorsch.
Hast du was gegen meine Farbe hier, oder was?
Guck mal. Ist gut,
das ist super.
Ist gut.
Ganz,
passt
ganz
zum Stuhl.
Ja. Ich lass dich nach dem Wald wieder raus.
Also ich kann dir eins sagen, diese Farbe ist, das kann ich mit...
Sitzt den ganzen Abend am Hochstuhl oben.
Kann ich mit Selbstbewusstsein sagen, die ist total Indie-Farbe, im Gegensatz zur Farbe von Ricks Schuhen. Also Neon ist gerade total out. Deine Farbe hat man in den 80er Jahren als Skijacke getragen.
Elho.
Ja, genau.
Da habe ich noch die Jacke. Saus ich immer nur runter, dass sie hinten fliegt.
Puh. Super. Ja. Skifahren kann er auch noch. Wahnsinn, was ein Typ. So, dann last but not least, lass uns reingehen in die Serie ERC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt. Und auch da machen wir es wie bisher und behalten die Reihenfolge bei und hören zunächst mal die Stimmen auch da aus der Mannschaft. Daniel Pieter auf Seiten der Ingolstädter und es gibt einen Doubleheader bei den Münchnern, nämlich Yasin Elitz und Fabio Wagner.
Ich glaube, Ingolstadt, eine sehr offensive, starke Mannschaften. Aber ich glaube, die Spiele in der regulären Saison waren bis aufs Erste, glaube ich, alle auf Augenhöhe. Und ich glaube auch so werden die Playoffs sein, dass eine Serie auf Augenhöhe sein wird und ja, ein großer Kampf wird.
Ich denke jetzt mit Ingolstadt vor der Brust haben wir ein Derby, eine Top-Mannschaft. Ich denke, es werden auf jeden Fall wird eine erste geile Runde. Spielen auch super schnelles Eishockey und ich denke, da können sich beide Mannschaften drauf freuen.
Ich glaube, dass es eine enge Serie wird, wo wahrscheinlich immer das erste Tor schon spielentscheidend sein kann. München ist defensiv ganz gut. Wir müssen halt Wege finden, Tore zu schießen. Wenn man deren Saison so ein bisschen betrachtet, glaube ich schon, dass München am Anfang ein bisschen noch Probleme hatte, aber im Laufe der Saison immer stärker wurde und auch gerade defensiv mehr als solide gespielt hat. Ist ein schönes Brett, was wir bohren dürfen, aber ich glaube, dass wir es auch gut hinkriegen können.
Ja, auf der Suche und auf der Jagd nach seinem ersten Titel, Daniel Pieter, vielleicht geht es ja den ganzen Weg mit Ingolstadt. Basti, du darfst gerne beginnen. Deine Einschätzung zu dieser Serie. Ich bin gespannt. Ich habe noch so die Stimme im Ohr von Christian Winkler nach diesem letzten Spiel, was man ja verloren hat in Berlin. Da sagte er so, du pass mal auf, also wenn man eine 100-Punkte-Saison plus spielt, ne, dann kann das so schlecht nicht gewesen sein. Also es sprach so ein bisschen durchaus Selbstbewusstsein raus. Und er hat auch noch gesagt, als ich sagte, gut, Champions Hockey League hat man erstmal verspielt, da sagt er, vorerst, logischerweise, weil man Meister wird, wären wir nochmal dabei. Also ich habe da sehr viel Vertrauen und Selbstvertrauen.
Selbstbewusstsein. Fangen wir bei
München an. Ne, muss nicht. Es fiel mir nur gerade so ein, weil ich dachte, dass
wenn du so eine Vorlage lieferst,
dann gehst du steil drauf. Ich weiß, ja.
Bitte schön. Haben, München finde ich auch, nach 11 Spieltagen sah das alles seltsam aus. Ich glaube, da kam auch viel, viel von außen rein. Mit neuem Coach, mit relativ neuer Mannschaft. Und dann kam Bibo. Und ich glaube, Bibo,
hat den
wir hatten gemacht. Das bei Juvonen, Kaum Spieler hat so viel Einfluss auf eine Mannschaft genommen in diesem Jahr wie er, glaube ich, auf die Mannschaft. Das ist ein überragender Torhüter, der ein Wahnsinnsrückhalt ist. Daniel Pieter hat es jetzt auch gesagt, die haben eine gute Abwehr. Ja, die Abwehr war vorher auch gut. Die Abwehr ist auch sehr defensiv orientiert, wo man auch sagen muss, ja, so spielst du in den Playoffs, aber der Torhüter macht bei denen brutal was aus. Es ist auch bitter für Matthias Niederberger, der auch viele Verletzungen hat in dieser Saison. Aber Antoine Bibeau ist schon das Brett vielleicht, das es zu bohren gibt, geht, um mit Pizis Worten da zu sprechen. Ich glaube, der Torhüter-Vorteil ist ganz klar in dieser Serie auf Seiten von München mit Antoine Bibeau. Ich glaube, dass sich die Mannschaft ansonsten auch gefunden hat, was vielleicht auch keiner mehr so gedacht hätte, weil man auch immer gesagt hat, ja, München, die sind auch lang zusammen, vielleicht ein bisschen alt. Patrick Hager hat eine überragende Saison gespielt, wirklich eine überragende Saison nochmal. Auch da waren viele Verletzte im Übrigen mit dabei im Spiel immer wieder bei München.
Immer noch ein paar?
Immer noch. Man hat das auch aufgefangen, hat, was eigentlich die Clubphilosophie auch ist und immer sein sollte. Man hat da aus der Akademie Jungs reingeschmissen, die natürlich nicht den großen Impact hatten, aber die sich super eingefügt haben in die Mannschaft. Man hat da auch nochmal brutal Tiefe natürlich, die jetzt schon mal in der Hauptrunde gefordert wurde und die dann eventuell, falls was sein könnte, auch wieder einspringen kann. Ich gehe da schon mit diesem Spruch, noch nicht für die Champions Hockey League. Ich glaube, München ist vielleicht als Vierter von den ganz großen Teams dort die Mannschaft, mit der man am wenigsten rechnet. Ich glaube aber eine Mannschaft, mit der man rechnen muss. Ich finde, der Torhüter macht so unfassbar viel aus bei denen.
Und das fasst dann eben auch vielleicht zusammen, warum defensiv in der zweiten Saisonhälfte vieles so viel besser war. Unter anderem eben auch wegen Antoine Bibeau. Wie siehst du es, Rick, auch vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen noch auf München bezogen, deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, wenn man auch die Duelle anschaut, München hat dreimal gewonnen, zweimal zu null. Ich bin hundertprozentig dabei. Die zweitwenigsten Gegentore kommen auch von Bibeau. Ich sehe die Verteidigung und Bibeau als klaren Vorteil bei München. Was noch interessant ist, finde ich, München hat mit Abstand die beste Tordifferenz im dritten Drittel. Also mit Abstand von allen Teams. Das heißt, die haben auch diesen Glauben, diesen Push, hinten raus Spiele zu drehen oder zu festigen. Und es hat für mich auch den Grund, weil sie Playoff-Erfahrung haben. Sie haben die gewisse Härte, sie können die Defensive spielen. Die haben wirklich das Scoring auf viele Schultern verteilt. Also klar, Hirose sticht raus, aber das ist der Einzige, der so ein bisschen alleine raussticht. Ansonsten sind viele da, die es können.
Hirose ist schon auch wirklich der Offensivfaktor.
Absolut.
Aber das ist eben, sie haben keine brutale Tormaschine, es ist alles eher so ein bisschen verteilt.
Er ist ein ganz, ganz feiner Spielmacher.
Genau, das ist aber genau die Frage. Jetzt nochmal, ja, Hirose sticht heraus, aber wenn jetzt sich noch eine Formation in den Vordergrund spielt, zusätzlich, dann ist das natürlich was, das wurde mal angesprochen, hast guten Torhüter, du hast dann noch eine Formation, die sich in den Vordergrund spielt, wo ich sehe, dass viel Potenzial da ist, vor allem bei München hinten raus, nach der Pause brutalen Schwung hatte. 8 Spiele, 6 Siege, das ist so ein Punkt, der auch klar für München spricht, weil wenn man sich das anschaut, da kommen wir gleich dazu bei Ingolstadt, da schaut das Ganze im Jahr ab dem 1.1. ein bisschen anders aus.
Also Torhüter-Vorteil, glaube ich, kann man so stehen lassen. Brochu und Williams, die eher so an der 90er-Prozent-Fangquote immer so kratzen, muss schon eine Steigerung dann irgendwo herkommen, wenn du das matchen willst mit der Qualität von Bibeau, keine Frage. Was sind denn die Fragen, die vielleicht dazu führen könnten oder die Stellschrauben, dass Ingolstadt die Serie gewinnen kann? Ich schmeiße mal jetzt so eine These in den Raum. Ist die Frage vielleicht auch, unter anderem nur eine kleine, ist der Stürmer des Jahres, Riley Barber, auch in den Playoffs ein Sniper? Fragezeichen. Ist das etwas?
Ja, muss er sein. Er muss es sein. Ich glaube, der große Vorteil, den Ingolstadt vielleicht so ein bisschen nicht mehr ganz ausführen könnte. Ich glaube, der Coach Mark French ist natürlich ein Tactic-Fox, wie wir gerne sagen. Also Mark French hat schon viele Optionen. Mark French hat aus dieser Mannschaft in seinem Wirken jetzt auch über die Jahre eine Spitzenmannschaft wieder geformt. Ich glaube, der Trainer hat einen brutalen Einfluss da, Mark French. Ich glaube, Ingolstadt muss auf seine Geschwindigkeit kommen. Und die haben ja, das haben sie am Anfang der Saison auch gehabt, brutale Geschwindigkeit. Da waren die echt super unterwegs. Und haben mit Riley Barber diesen einen Sniper. Wenn der weitermacht einfach, 32 Saisontore, genauso viele wie Liam Kirk, war der beste Torschütze. Oder die zwei waren die besten Torschützen. In der Hauptrunde, dann kann da offensiv was laufen. Und dennoch hast du natürlich, dass es in den Playoffs erstmal eigentlich hinten funktionieren muss. um dann vorne auch zu funktionieren. Und ich glaube, da ist vielleicht die Kluft zu groß insgesamt. Und ja. Das ist München, ist das Spiel insgesamt kompakter zwischen Torhüter, Verteidiger und Stürmern.
Ja, das ist ein Punkt. In der Phase, Oktober, November, da haben die ja teilweise, da haben sie ja zelebriert, muss man ja wirklich sagen. Ne? Und da waren sie für alle so ein absoluter Top-Favorit, weil die Offensive, das lief geölt. Ja. Und jetzt ist es ja eher nicht mehr so. Also es wird jetzt nicht so häufig Ingolstadt, nicht nur aufgrund der Platzierung vielleicht mit 5, als absoluter Top-Favorit genannt. Liegt es dann am Ende, weil du weißt, als neutraler Fan, der auch vielleicht draufschaut und sagt, okay, kann vielleicht offensiv viel gehen, aber wie viel Defensive kannst du dann in den Playoffs liefern, wenn es wirklich in die absolute heiße Phase kommt in der Partie und in der Serie?
Ja, also ich glaube, dass Ingolstadt schon am Punch verloren hat. Mhm. Wenn man sich's anschaut nach der Oli-Pause, 8 Spiele, 3 Siege nur, wenn man sich's genauer anschaut, ab dem 1.1. Platz 8 in der Tabelle, deutlich weniger Tore. Und jetzt gehen wir weg von den Torhütern, was wir so gesprochen haben, und von der Verteidigung. Wenn sie gewinnen wollen, ich glaube nicht, dass sie so stark werden, dass sie die Defensive so aufpeppen, sondern wenn, dann musst du diese Offensive zeigen, okay, die du im Jahr 2025 mehr oder weniger hattest. Mhm. Das heißt, du brauchst das komplette Offensivbrett, nicht nur Barber im Scoring, sondern du brauchst diese Schnelligkeit, die sie haben, wo sie auch immer wieder ihre Verteidiger mit einsetzen, diese Spielfreude und eine gewisse Härte gegen München. Die brauchst du auch. Ich glaube, die haben sie noch eher, aber ob sie dann insgesamt durchkommen, auch mit diesem, was ihr angesprochen habt, mit diesem schon Gefälle, meiner Ansicht nach, von offensiver Spielfreude zu Defensive, das weiß ich nicht, ob das genügt.
Heißt?
Weil sie auch ein bisschen Schwung verloren haben, meiner Ansicht nach, und ein bisschen Selbstvertrauen verloren haben. Die haben 19 Punkte weniger wie letztes Jahr. Ich finde schon, dass die hinten raus jetzt nicht ihr bestes Eishockey gezeigt haben.
Jahr.
Genau. Sind sie jetzt dieses Jahr nicht. Und
das jetzt ist auch nicht selbstverständlich.
Nein, aber ich meine, im Saisonverlauf.
Das war eine herausragende Saison letztes Jahr. Ne? Ja.
Ich spreche jetzt auch im Saisonverlauf. Also im Saisonverlauf ist es immer weniger geworden mit der Torausbeute vom ersten Platz nach unten.
Deshalb sage ich ja, sie hatten so im Herbst, spät im Herbst, November einen absoluten Peak irgendwie.
Deswegen frage ich mich, ob sie wirklich nach vorne kommen, nochmal mit der Schaffung, das alles auch in der Offensive lösen können.
Okay, was sagen die Kellen dann dementsprechend?
Also meine Kelle
schlägt aus.
Schlägt hier aus.
Ach, schön gemalt, guck mal.
Ich hab jetzt auch gesehen, dass ich ja alle 4 großen Clubs hier weiter habe. Das ist eigentlich total uninteressant.
Du hast keine ja so. Einen Sechsten hast du.
Ist jetzt auch nicht das erste Mal, so dass du langweilig bist.
Einmal hast du einen Sechsten weiter.
Ja, ich meine nur, das sind ja trotzdem jetzt die großen Clubs. Das ist ja eigentlich langweilig.
Was meinst du?
Also.
Finales Urteil.
Zweitbeste Defensive gegen zweitbeste Offensive. Mhm. Das ist ein Derby. Die Emotionen können theoretisch einen Unterschied spielen. Für mich allerdings vom Torhüter-Duell München klar im Vorteil, und auch der Schwung nach der Olympiapause spricht für München. Deswegen geht auch für mich München hier ins Halbfinale.
Okay. Also, wäre ja dann spannend, weil du gerade die großen Clubs sozusagen, wie immer man das auch dann bezeichnet. Oder?
Ich auch nicht, was du die Großstadtclubs halt. Großstädte.
Okay, das stimmt.
Oder auch Budget-Großclubs. Naja,
tabellarisch dann eben nicht alle großen Clubs, zumindest wenn wir in der Tabelle sind, weil du
das
hast
ja auch Berlin schön, deswegen genau. Ist ja Sport.
Okay, wir wollen natürlich trotzdem noch wissen, was sagt The Cat zur Serie zwischen München und Ingolstadt.
Das Orakel.
München.
Das ging aber wieder schnell.
Okay, das war eine verhältnismäßig zügige Entscheidung. War links immer das bessere Leckerli, oder was?
Er war es gleich, hat er gesagt.
Nochmal.
Ja.
Die Katze ist energetisch
ausgerichtet.
Genau. Die geht dahin, wo sie mehr spürt.
Wieder ein ganzes Schenk.
Deswegen geht sie auch, wenn du
die schaut jetzt auf die Sendung übrigens.
Deswegen, wenn du sie. Aber er ist eingeschlafen, so wie viele andere daheim. Ich habe ein Bild gekriegt, wo er vom Fernseher pennt.
Da hättest du mal ein bisschen mehr aufdrehen müssen.
Aber das ist so, energetisch merkst du ja, wenn du zu uns zur Tür reinkommst, dann geht die Katze in die andere Richtung.
Ist was? Das so?
Ja. Willst du jetzt gerade?
Was? Guck mal, die Katze ist eingeschlafen vom Fernseher. Ah, das sieht man gut genug.
Guck mal, hat hart gearbeitet heute. Kann man das sehen? Ja.
Hat hart gearbeitet. Was ist denn die Kamera?
Ja.
Das ist so wie in anderen.
Hat sich müde orakelt.
Hat auch nicht hingeschaut. Das ist, weil man, weil sie auch weiß. Das müsst ihr nicht anschauen. Sie hat den Job schon erledigt. Sie weiß, wie es ausgeht.
Hard Life im Hause Goldmann, mehr muss man nicht wissen. Gut, okay. Also, natürlich auch da noch kurz der oder die Zusammenfassung. Was sagt dann wirklich die künstliche Intelligenz? Welche Werte sehen wir bei dieser Serie?
Oh.
Das ist der deutlichste Wert,
ja?
Der deutlichste Wert. 61 zu 39 schlägt es aus mit allen Datensätzen, die da mit einfließen für den ERC Red Bull München.
Spannend.
Lassen wir so stehen.
Aber
ist ja auch nur die künstliche Intelligenz.
Die Katze,
ja?
Die künstliche Intelligenz und ich haben das Gleiche gesagt, nur du bist einmal ausgeschert.
Ja, ich bin ja auch nicht bei euch in der Familie.
Ja, aber die KI wohnt doch auch nicht bei uns daheim.
Stell dir das mal vor.
Man nicht. Es geht doch bloß um das Prinzip, dass
vielleicht
wir das
seid kurz ihr
man muss doch auch nicht alles gleich haben.
Das ist doch, um das geht sogar. Ich wollte doch bloß zusammenfassen.
Ja, das ist gut.
Was bist du denn so? Das tut dir doch keiner was. Du kannst doch tippen, wie du möchtest.
Ja.
Vielleicht ist das dein Bruder.
Alles okay. Weiß nicht.
Ich wollte eigentlich
gar alle nicht so haben dich lieb.
Eigentlich tippe ich ja immer mehr bist auf die anderen. Aber das darf ich auch nicht mehr sagen.
Naja, tabellarisch hast du es jetzt alles einmal gemacht.
Ja, und der Underdog. Das ist ein ganz normaler Ausdruck.
Ja,
aber Underdog heißt ja eigentlich schon, dass er...
Außenseiter.
Ja, klar, aus Außenseiter geführt ist.
Klar nicht.
Lass dir von dem Undertaker nicht sagen, was du benutzen darfst, welches Wort.
Na dann.
Okay, wir können fast einen Deckel drauf machen. Wir haben alle Serien besprochen, aber vielleicht last but not least. Worauf freut ihr euch vielleicht vor allem? Was wollt ihr sehen irgendwie an Playoff-Eishockey? An Emotionen, was darf drin sein, was sollte vielleicht besser nicht drin sein. Wir wissen ja immer, wenn es in die absolute entscheidende Phase und die geilste Zeit geht, da wird auch mal ein bisschen durchgetillt, da brennt manchmal die Sicherung durch, auch natürlich in den Arenen. Emotionen, was glaubt ihr, bringt uns die Playoff-Serien 2026?
Ich habe gar nicht so hohe Ansprüche. Tore, Leidenschaft, Emotionen und viele Overtimes. Ich liebe,
Overtime,
weil das ist für mich die Essenz der Playoffs.
Du warst schon jetzt in
Wolfsburg. Ja, ich war so heiß und dann ist nach 4 Minuten schon vorbei.
Du hast dich eigentlich schon auf die nächsten 20 Minuten eingestellt.
Ja. Also ich muss sagen, ich freue mich schon auf das, wenn so eine Serie eine eigene Geschichte schreibt. Es gibt ja so Serien, die marschieren irgendwie durch und da gibt es mal so ein Aufbäumen, klappt aber nicht, dann ist die Serie aus. Aber es gibt ja so Serien, wo du das Gefühl hast, wirklich, du merkst wirklich, wie die Energie von einer Mannschaft zur anderen wankt und dann da ist und dann kann man sie nicht festhalten und die Emotionen werden dann irgendwie durch irgendeine Aktion wieder rübergeschleppt zum anderen. Das ist schon das eigentlich, was so eine Serie in sich selber ausmacht.
Also die Storys innerhalb der...
Ja,
Geschichte
das finde ich, ne? find ich eigentlich mit das Spannendste, das auch zu erkennen, zu anzuschauen und wirklich rauszufinden, was macht den Unterschied. Und ich hoffe, das muss ich klar sagen, dass wir keine blöden Faust sehen und dass die Spieler fit sind, weil wir sollen das Ganze ja sportlich entscheiden und auch durch Härte entscheiden.
Ja, das will man auch die besten Spieler sehen.
Absolut.
Sehr schön, Leute. Dann freuen wir uns. Ich hoffe, ihr auch da draußen auf die geilste Zeit. Es geht los. Während wir jetzt hier gerade senden und sprechen, geht's ja morgen los. Und dementsprechend unter anderem natürlich auch mit Straubing gegen Berlin. Wir drei unter anderem haben die Ehre, da aufzulaufen am Pulverturm und diese Serie in die Wohnzimmer mit allen Emotionen und hoffentlich vielen Toren zu transportieren. Dann natürlich auch München gegen Ingolstadt. Und,
das fängt schon vorher an, schau.
Genau,
bisschen zeitversetzt.
Genau, ein bisschen früher, 18:45 Sendestart. Und eine halbe Stunde später startet die Übertragung aus Straubing. Und Mittwoch, ja, einen Überblick verloren.
Was ebenfalls Tag zeitversetzt, zuerst die Partie Mannheim gegen Fishtown und dann ab 19.15 Uhr Schwenningen mit dem vertauschten Heimrecht gegen die Kölner Haie.
So ist es. Und Viertelfinale 2 und 4, das können wir auch schon mal sagen, gibt es in den Konferenzen auch. Auch eine schöne Geschichte.
Da sitze ich schon wieder mit dir.
Wenn du das sagst, dann komme ich dazu.
So machen wir das.
Hast mich eingekauft, super, vielen Dank.
Da haben wir schöne Übersicht über alle.
Ich mag es, wenn du mich bezahlst.
Was? Die Geschichte vom ersten Spiel schon mal ist.
So, super. Also, das zu guter Letzt. Einen Hinweis habe ich gleich noch, aber erstmal Dank an euch.
Danke dir, Sisch.
Auf die Playoffs.
Auf die Playoffs.
Wieder zurück in den Fichtenwald.
Jawohl. Ein großes Halali macht man doch da, oder? Bei den Jägern ist das nicht
machst
so?
Machst du.
Ja. Du musst kein Jäger sein, kannst auch Förster sein.
Stimmt, ja.
Kannst auch mal Bäume zählen.
Oder Waldschrat.
Ihr seid ziemlich unverschämte Menschen, wollte ich nochmal sagen.
Ja, wieso? Ja, deswegen magst du uns doch so.
Ja, ihr habt euer blaues Hemd hier im Doppelpack gekauft und macht mich an mit meinen Klamotten.
Aber ich hab's bügelt im Gegensatz zu ihm.
Okay, so. Last but not least, da müssen wir auch nicht mehr weitere Stimmen von diesen zwei Vögeln hören. Wir freuen uns natürlich auch, neben der Playoffs, dass ja dann immer parallel ein Stück weit schon ab April die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch wieder eingreift. 16.04., das noch ein Programmhinweis. Vorbereitung startet bei uns dann zum Beispiel gegen Tschechien. Aber das werden wir natürlich im Laufe der nächsten Wochen immer auch wieder thematisieren. Aber jetzt heißt es erstmal, viel Spaß euch da draußen. Das war die Eishockey-Show Playoff Edition. Und jetzt kommen die Playoff live. Entweder im Stadion, aber vor allem in eure Wohnzimmer mit uns, mit Magenta Sport. Viel Spaß.
Und deinem Finger.
Live bei Magenta Sport.